Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Johannes Laumann, Vorstand des SDAX-Konzerns Mutares. Er bekleidet dort die Position des Chief Investment Officer und hat uns heute mal erzählt aus seinem Alltag. Mutares, wer das Unternehmen noch nicht kennt, ist bekannt für eine Strategie, die man so am deutschen Kapitalmarkt eher weniger sieht. Sie übernehmen Unternehmen in Sondersituationen, oft kurz vor der Sanierung oder in bedrohlichen, schlechten Situationen und schaffen es dann wieder, daraus erfolgreiche Turnarounds zu machen. Wir sprechen genau über diese Strategie. Was macht ein gutes Sanierungsobjekt aus? Was sind da die Kaufkriterien und wie funktioniert die Strategie allgemein? Außerdem reden wir über Mutares Dividendenpolitik und wie die in den nächsten Jahren so sein soll. Das ist ein sehr interessantes Thema, denn Mutares ist in der Vergangenheit immer extrem dividendenfreundlich gewesen. Letztes Jahr lag die Rendite zum Beispiel bei etwa 9%. Dazu ging es um den Hype rund um Steyr Motors und um vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Laumann, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich würde vorschlagen, zu Beginn stellen Sie sich und das Unternehmen doch einmal kurz vor.
Sehr gerne. Johannes Laumann, ich bin Chief Investment Officer der Mutares. Das Ganze seit Sommer 2019, bin in der Firma seit Anfang 2016. Und wir als Mutares sind ein im SDAX gelisteter Finanzinvestor. Wir investieren weltweit in, was wir als Turnaround-Situationen bezeichnen, also ungeliebte Sparten, ungeliebte Töchter von großen Konzernen oder auch Privatisierungen von einem, ja, nicht performenden Assets, nicht performenden Business Units, nicht performenden Werken, nicht performenden Sparten, die wir dann rauskaufen, die wir eigenständig aufsetzen, die wir als unternehmerischen Ansatz aufsetzen und wo wir dann mit unseren eigenen Leuten erstmal die Firma wieder in die schwarzen Zahlen bringen und dann irgendwann auch wieder verkaufen. Also wir sind kein Evergreen-Investor, sondern wir kaufen und verkaufen.
Vielleicht können wir gerade dann danach mit einem ganz aktuellen Thema einsteigen. Heute kam mir die Meldung, also heute ist der 11. April, dass Mutares einen Teil der Anteile an Steyr Motors erneut veräußert hat. Vielleicht können Sie etwas zur strategischen Überlegung dahinter sagen und warum auch gerade jetzt, weil in den letzten Wochen, bevor Trump so die ganzen Börsen-Headlines komplett dominiert hat, war es ja auch ziemlich weit oben auf den News-Tickern.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass Donald Trump mich quasi in den News-Tickern ablöst, aber das ist zumindest mal positiv. Ich glaube, there is no good or bad news, it's only news. So, wir haben die Steyr Motors erworben von Thales, haben dann genau das gemacht, was ich gesagt habe. Thales, großer französischer Rüstungskonzern, wollte das Ding dann mehr haben. Wir haben es gekauft, wir haben mit dem eigenen operativen Team die Firma in die schwarzen Zahlen geschrieben, hat natürlich jede Menge Rückenwind, auch durch die Märkte. Jetzt auch nochmal durch das Konjunkturpaket hier in Deutschland und haben Steyr zu einem internationalen Spieler aufgebaut für Dieselmotoren, meistens im Sekundärbereich, aber davon 3/4 Militär und 1/4 Zivil ungefähr. Und haben dann die Steyr Ende letzten Jahres im 4. Quartal an die Börse gebracht mit einem kleineren Anteil. Und haben jetzt in den letzten knapp 4 Wochen, 3 Wochen, unseren Anteil reduziert auf unter 50%, um einfach den Free Float zu erhöhen. Warum haben wir das gemacht? Weil wir vom Markt, von den Banken, sehr viele Indikationen für Interesse gesehen haben, sehr viel auch dort die strategische Entscheidung dann mit uns gemeinsam getroffen wurde, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich Free Float in der Aktie, ja, um es nachhaltig zu sein. Die ist irgendwann mal durch die Decke geschossen, was relativ irrational war aus meiner Sicht, aber man beschwert sich ja nicht, ne? Also Arminia Bielefeld steht auch im Pokalfinale und ist eigentlich auch, ja, jetzt nicht der erste Gedankengang, den man hat. Trotzdem entschuldigt sich da keiner, dass sie nach Berlin fahren. Also von daher, wir haben das so gesehen, wir haben das mitgenommen, wir haben wahrscheinlich auch manchmal drüber geschmunzelt, aber am Ende des Tages, glaube ich, haben wir eine Firma, die nachhaltig profitabel ist, die nachhaltig profitieren wird von der aktuellen Situation und haben dann jetzt im Zuge auf dieser Platzierung von gestern Abend die jetzt durch ist, gesagt, okay, wir geben den Free Float, wir gehen in den erhöhten Free Float. Wir geben auch die Mehrheit ab, wir gehen unter die 50%. Das war auch etwas, was gerade größeren Investoren, die auch gestern Abend reingegangen sind, wichtig war. Ja, dass wir als Mutares unter den 50% sind jetzt bei 40%, haben ein Lockup zugestimmt von 180 Tagen. Ich glaube an die Firma, ich glaube, dass sie dieses Jahr das Ergebnis, was sie sich vorgenommen haben, mindestens erreichen. Auftragsbücher sind voll. Ich glaube auch selbst in einer friedlicheren Welt, ohne Krieg in der Ukraine, vielleicht auch ohne Krieg im gelobten Land Israel und Gaza, dass die Industrie weiterhin Konjunktur hat. Ja, sei es, dass man sich in Europa autarker von den USA aufstellen will, sei es, dass einfach manche Länder ihre Depots auffüllen, das, was jahrelang nicht gemacht wurde. Von daher, ich bin sehr zuversichtlich, dass das, was Steyr geplant hat bis 2027, was auch im Markt ist, was der Julian Kasutti als CEO veröffentlicht hat, dass sie das erreichen. Und von daher, mit unserem Paket von 40% können wir da immer noch gut partizipieren, können der Aktie weiterhelfen, können den Free Float erhöhen, sodass die dann irgendwann auch raus sind. Aber erstmal haben wir das jetzt platziert, war erfolgreich, 40% halten wir und glaub ganz, ganz fest an die Firma.
Den Vergleich mit Arminia Bielefeld finde ich auf jeden Fall gelungen. War mir bisher, hätte ich es nicht dran gedacht, aber sehr gelungen. Und da würde ich doch gern dabei bleiben. Jetzt Bielefeld wird seine Pokalannahmen sicher auch sehr gewinnbringend einsetzen. Jetzt ist natürlich die Frage naheliegend, was denn Mutares plant mit den Millionen Erlösen, die jetzt aus den Verkäufen hervorgehen. Plant man das auch schon vor der Transaktion oder macht man sich da jetzt Gedanken und sagt, okay, es geht vielleicht jetzt in die Entschuldung oder wir haben hier Chancen. Kann man da jetzt schon was dazu sagen? Das wird uns natürlich interessieren.
Also der Bielefeld-Vergleich tut mir so ein bisschen weh, weil ich tatsächlich leidenschaftlicher KSC-Fan bin und in Karlsruhe aufgewachsen und geboren. Und wir haben auch wenig Licht gesehen die letzten 10 Jahre, genauso wie die Arminia. Aber irgendwie ins Pokalfinale haben wir es trotzdem nicht geschafft. Also von daher ist es so. Was wir natürlich machen, wir kaufen Firmen, wir verkaufen Firmen. Und es ist jetzt nicht, wir hatten jetzt nicht konkret, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt die Steyr auf die 40% bringen, wir wollen das Paket platzieren von ungefähr oder bis zu 1 Million Aktien und das Geld nehmen wir für XYZ. Ja, das ist so nicht. Im Übrigen bin ich immer ein ganz großer Fan, dass man das Fell des Bären erst verteilt, wenn der Bär erlegt ist. Ja, und der Bär war erlegt gestern Abend, glaube ich, 20.30 Uhr. Das Geld ist noch gar nicht auf unserem Konto, weil das Settlement noch stattfinden muss und so weiter. Ja. Nichtsdestotrotz, wir kaufen jedes Jahr 10, 15 Firmen, wofür man Equity braucht. Wir sind sehr dividendenfreundlich. Wir haben gesagt, wir schütten mindestens 2 Euro Mindestdividende aus pro Aktie. Von daher, Geld kann man nie genug haben. Alles gut. Wir werden eine Verwendung finden.
Da würde ich gerne anknüpfen mit einer User-Frage. Die Dividende wurde ja gerade schon erwähnt. Sehr dividendenfreundlich, das stimmt. In den letzten Jahren war das auch immer auf den Kurs bezogen eine sehr, sehr schöne Dividendenrendite. Da wäre jetzt anknüpfend die Frage, wie optimistisch ist Herr Laumann, dass die Dividende in den nächsten 3 bis 5 Jahren mindestens stabil gehalten wird?
Felsenfest davon überzeugt.
Okay, also von den 2 Euro Basisdividende oder letztes Jahr gab es auch schon 2,25 Euro, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Von den 2 Euro Basisdividende. Wir sind ja als Management und also Vorstand und Aufsichtsrat, wir sind ja mit knapp, ich glaube 37-38% auch beteiligt. Inzwischen sind große Anteilseigner auch die Kinder der Vorstände. Von daher, seinem Kind will man ja Gutes tun.
Ich verstehe, da habe ich direkt die nächste User-Frage perfekt parat. Da wollte mich ein User wissen, bei DAX-CEOs findet man oft im Internet zumindest Angaben dazu, wie das denn so ist von der Struktur, Gehalt, Aktien und so weiter. Und da war quasi die Frage, wie kann man sich das dann bei einem SDAX-Vorstand vorstellen? Geht das auch viel über die Aktien oder ist das schon viel getrenntes Gehalt auch? Da wollte der User wissen. Oder er hat kurz am Ende gefragt als Fazit, wie verdient man denn als SDAX-Vorstand?
Auskömmlich.
Man muss sich keine Sorgen machen, das dachte ich mir.
Man muss sich, glaube ich, keine Sorgen machen, aber tatsächlich sind wir ja im geregelten Markt und haben auch einen Vergütungsbericht, der veröffentlicht wird. Und eine wesentliche Komponente unserer Vergütung ist die Variable, ja, ist der Bonus. Und der Bonus bemisst sich zum allergrößten Teil am Nettoergebnis der Mutares Holding, also der Obergesellschaft, der börsennotierten Gesellschaft. Und Nettoergebnis ist ja quasi ausschüttbarer Gewinn, sodass wir A, über unseren Bonus und B, natürlich auch über das eigene Aktien halten, ja, zu 100%, wie man sagt, unser Alignment of Interest haben mit allen anderen Aktionären, weil ich als Vorstand habe ein Interesse daran, dass wir ein hohes Nettoergebnis machen, ja, weil das treibt oder darauf bin ich incentiviert, darauf sind wir alle incentiviert. Und ich als Johannes Laumann, als Aktionär der Mutares, habe auch ein Interesse dran, wie jeder andere Aktionär, dass die Aktie steigt und die Dividende zumindest stabil ist.
Sie haben eben schon gesagt, Sie sind sehr optimistisch für die nächsten Jahre. Vor dem Hintergrund interessiert die User natürlich besonders, wie das im aktuellen Marktumfeld ist. Ist das eher positiv vielleicht sogar für jemanden wie Mutares, dass man sagt, okay, wir haben jetzt Chancen, die wir sonst gar nicht bekommen könnten? Oder ist es eher ein Problem, weil die bestehenden Firmen Probleme bekommen, die sie anders vielleicht nicht hätten?
Ist definitiv das Erste. Ja. Wir kaufen Firmen in Umbruchssituationen. Wir kaufen Firmen, wo eine Alternative, die der Verkäufer immer auf dem Tisch hat, eine Schließung ist. Ja. Wir kaufen Firmen, die machen nachhaltig Verluste, die haben ein nachhaltiges Problem. Wir kaufen Firmen, wo vielleicht auch der Markt oder das aktuelle Sentiment im Markt nicht da ist. Lassen Sie uns noch mal 2 Jahre zurückgehen. 2 Jahre zurück habe ich ganz viele Firmen, oder nicht ganz viele, aber schon einige Firmen gekauft, die sich im Bereich Herstellung von Geräten oder Projekten rund um den Energiebereich beschäftigen. Dort haben wir übrigens auch die Steyr Motors gekauft. In Zeiten, das habe ich schon mal, glaube ich, erwähnt, ein Freund von mir hat vor kurzem zu mir gesagt, Johanni, Defense ist das neue ESG. Und wir haben in ESG-Zeiten oder in ESG-Hochzeiten habe ich beispielsweise 2 Firmen von Siemens Energy gekauft, ja, die im Öl- und Gasgeschäft aktiv sind. In diesen Zeiten, als Greta von Thunberg noch hier irgendwie durch die Straßen zog und für Umwelt demonstriert hat, haben wir die EFASEC vom Staat Portugal gekauft, die Transformatoren macht, Erneuerung von Netzwerken, was im Rahmen von KI, im Rahmen von Datencentern unabdingbar ist, das zu tun. Und auch in dem Rahmen haben wir die Steyr Motors erworben damals. Das heißt, irgendwie schlecht gelaunte Industrien ist für mich immer gut auf der Kaufseite.
Was macht denn aus Ihrer Sicht ein gutes Sanierungsobjekt in Anführungszeichen aus? Gibt es da gewisse Merkmale, die sich immer wiederholen?
Also, wenn wir uns eine Firma angucken, dann gucken wir einmal natürlich die Finanzen an. Eine typische Firma, die wir kaufen, hat eigentlich eine starke Bilanz, also hat Gebäude, hat Maschinen, Anlagen, hat Working Capital und hat eigentlich eine ganz schlimme GNV und normalerweise noch einen viel schlimmeren Cashflow. Das ist mal aus der Finanzsicht. Aber die ganze Finanzsicht bringt nichts, wenn du quasi keine Zukunft hast. Das heißt, was gucken wir uns an? Ich gucke mir immer an Produkt, ich gucke mir immer an Markt und ich gucke mir immer an, was kann ich tun, damit die Firma wieder schwarze Zahlen schreibt. Welche operativen Maßnahmen muss ich machen, um zumindest auf die schwarze Null zu kommen? Und das ist auch die Leitlinie von der Transaktion bei uns. Ich muss verstehen, was macht die Firma, was kauft die Firma, wie ist der Markt? Und ich muss verstehen, was ist unser Plan, um von einer roten Zahl auf eine schwarze Zahl zu kommen. Und erst dann kann ich mir überhaupt GNV, Bilanz, Cashflow, was auch immer angucken. Weil solange ich die unternehmerische Idee nicht habe, solange ich nicht der Unternehmer sein kann, der versteht, was machen wir, ja, oder woran hapert's, kann ich auch nicht sagen, ob die Firma gut oder schlecht ist, egal wie die Finanzen aussehen. Und das ist deshalb eine gute Firma, ist eine Firma A, die ich verstehe, B, die ein gutes Produkt hat und C, die eine starke Bilanz hat bei einer bescheidenen G&V und bei einem desaströsen Cashflow. Das ist für uns ein gutes Target.
Wenn ich jetzt mal den desaströsen Cashflow außen vor lasse, sind es ja eigentlich viele Sachen, die man als Privatanleger, wenn man einfach ein Unternehmen kauft, auch berücksichtigt. Also
es spiegelt sich ja schon wieder und auch die Argumentation, warum das aktuell eigentlich ein gutes Umfeld ist, die, finde ich, kann man schon auch auf die Börse generell für Privatanleger so ein bisschen übertragen, weshalb wir auch immer predigen, die Leute, die kommen dann, ja, mein Depot ist unter Wasser, jetzt gerade die letzten Tage vor allem, und dann muss man eben die Chancen hervorheben, und da sind wir natürlich auch froh über solche Gäste im Podcast, und da wir auch oft bei Cash Cocktail über Nebenwerte sprechen, vielleicht können Sie in dem Kontext mal kurz generell auch auf Nebenwerte und Small Caps eingehen. Wie ist das denn für, in Anführungszeichen, kleinere Unternehmen jetzt in so einer turbulenten Phase an den Märkten oder auch generell, was die globale Weltwirtschaft angeht? Gibt es da irgendwelche Unterschiede zu Large Caps oder ist da vieles ähnlich? Weil wir haben ja aktuell generell an den Börsen eher ein niedriges Bewertungsniveau, sogar historisch gesehen, was die Small Caps angeht.
Also klar, was die Bewertung angeht an der Börse, ist sicherlich der Small-Mid-Cap-Bereich aktuell jetzt nicht das most sexy thing. Ja. Ich habe das Gefühl, dass man dann auch manchmal so in Sippenhaft genommen wird, ja, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Ne? Wir haben irgendwie gestern, glaube ich, ganz vernünftig fast 1 Million Aktien platziert von Steyr, haben irgendwie über 30 Millionen eingenommen und irgendwie der Börse ist es wurscht. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn man so die Gesamtweltwirtschaft anguckt, da kommt es viel mehr aufs Geschäft an. Ne? Ich habe mit einem guten Freund oder einer meiner besten Freunde gestern telefoniert. Der hat gesagt, das ist für sie furchtbar. Ja? Die haben ein hochprofitables Geschäft. 60% ihres Umsatzes ist in USA. Die produzieren auch in USA. Aber die Halbfertigprodukte, die sie in USA bekommen, die produzieren sie in China. Das heißt, die schicken von China Sachen in die USA und verkaufen es dann in den USA. Das Geschäft kannst du jetzt an den Nagel hängen. Ne? Also durch das, was da passiert, ist es massiv, massiv unter Druck. Das heißt, das ist, glaube ich, deutlich individueller. Ja, ansonsten, wenn es um Finanzinvestoren geht, ich glaube auch die Großen, ob man jetzt irgendwie mit Dreitun spricht oder auch mit den Schweden spricht, KKR. Ich glaube, jeder, der Unternehmer ist, ist von solchen Entscheidungen betroffen, positiv wie negativ. Ja? Also sicherlich hat für uns die Steuer, hatten wir natürlich Rückenwind, und dann gibt es aber andere, da hast du halt Gegenwinde, und wenn ein VW halt keine Autos mehr nach USA schickt, dann wird es der VW spüren, das werden aber auch die Lieferanten von VW spüren. Und wenn die halt Teil deines Portfolios sind, dann wirst du auch da unter Druck geraten.
Spannende Zeiten auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Blick in die Vergangenheit. Was können Sie denn da erzählen? Vielleicht eine überraschende oder besonders lehrreiche Transaktion? Steyr haben wir ja schon besprochen. Was gab es denn da sonst noch, was man da besonders hervorheben könnte? Kann aber auch kann negativ oder positiv sein. Ganz egal, irgendwas, was vielleicht besonders hervorsticht im Mutares-Portfolio.
Also, ich kann es natürlich für mich so ein bisschen sagen. Für mich sicherlich sagen wir mal zwei Sachen. Für mich eine lehrreiche Transaktion ist alles, was wir rund um die Balke Dürnem gebaut haben. Das war meine erste Transaktion bei Mutares im Jahr 2016. Und haben wir Balke Dürr gekauft, haben danach von Siemens Energy NEM gekauft und haben jetzt wirklich da eine Firma zusammen, die macht knapp 500 Millionen Umsatz, ist in dem Bereich Energie unterwegs, ist hochprofitabel, hat volle Auftragsbücher, hat sich weltweit gut positioniert. Und das war am Anfang echt ein Blutbad. Also die Übernahme der Balke Dürr, wenn ich mich richtig erinnere, hat bei 130 Millionen Umsatz, glaube ich, 48 Millionen Euro im Jahr verloren und verbrannt. Ja. Das war sicherlich spannend für mich. Dann die ganzen Privatisierungen sind, finde ich, immer ganz spannend, wenn man vom portugiesischen Staat was kauft oder wenn man auch von der Deutschen Bahn was erwirbt oder wenn man von der Stadt Helsinki oder der holländischen Post was erwirbt. Wir haben ein Asset von der holländischen Post. Das war, glaube ich, der größte Besprechungsraum, den ich jemals in meinem Leben betreten habe. Da war ein Tisch und dann waren irgendwie 100 Stühle drumherum gestanden. Das ist sicherlich da. Aber was auch lehrreich ist, ist, wenn wir 10 Transaktionen machen, dann laufen 6, 7 Stück so, wie wir es uns vorstellen. 2 laufen besser, deutlich besser, Beispiel die Steyr, ja, Steyr Motors. würde ich lügen, wenn ich sage, als ich damals mit Thales das verhandelt habe und einen Euro dafür gezahlt, dass ich gedacht hätte, wie es läuft. Ja, das wäre einfach eine Lüge. Ich wusste schon, dass wir das nach vorne bringen, aber natürlich, klar, das besser. Aber es gibt dann auch immer eine Transaktion, die halt nicht läuft. Und die oder nicht so läuft wie gewünscht. Ja. Und wir haben, und dann geht es halt darum, das trotzdem irgendwie durchzubringen. Wir haben 2019 im Dezember die älteste servierten Marke in Deutschland erworben, Fasana. Und Closing von der Transaktion war Februar 2020. Ja, und dann hast du einen Serviettenhersteller und dann hat Covid angefangen. Und die größten Abnehmer von Servietten sind Restaurants, Hotels, Fluggesellschaften, die Deutsche Bahn, Konzerte. Wir können uns jetzt alle überlegen, wie viele Leute wir während Corona zu Hause eingeladen haben, wo so eine Serviette auf dem Tisch lag. Dann fällt halt der Umsatz ins Bodenlose. Ja? Und dann arbeitet sich da wieder raus, dann war wieder der Lockdown weg, dann kam der zweite Lockdown. Ja? Und dann kriegst du da halt wenig Bein auf die Erde. Ja? Und dann trotzdem haben wir es durchgestanden, trotzdem haben wir immer wieder Maßnahmen ergriffen und immer wieder versucht, die Firma weiter am Leben zu erhalten, was uns auch gelungen ist. Und dann kam das Hochwasser an der A und da war die Serviettenfabrik in der Nähe. Und jetzt kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass Wasser und Papier sich nicht so gut verträgt. Und es gab immer wieder Nackenschläge und trotzdem haben wir es geschafft, die Firma am Leben zu halten. Wir haben die jetzt im Rahmen eines erweiterten Management-Buyouts verkauft auch. Das ist sicherlich jetzt nichts, wo die Mutares auf der besseren Seite der Transaktion zu verzeichnen mag. Aber, und ich glaube, dass es auch immer eine Lessons learned ist, man kann nicht nur, also man lernt aus Fehlern. Man sollte sie, ich sage immer, einen Fehler zu machen, ist eigentlich ein Schatz, wenn man daraus lernt. Ja? Wenn man den gleichen Fehler zweimal macht, dann sollte man drüber nachdenken und reden. Und wenn jemand einen Fehler dreimal macht, dann wünsche ich mir, dass er für den Wettbewerb arbeitet. Ich glaube, man lernt aus beiden, aus den Erfolgen und den Misserfolgen.
Sie haben jetzt Beispiele genannt, wo, ja, ich sag mal, von außen eigentlich der Misserfolg begünstigt wurde, denn sowohl Corona als auch Hochwasser, das konnte ja niemand im Vorhinein ahnen. Deshalb vielleicht noch ein Wort zu Fehlern, die quasi Sie auch gemacht haben. Gibt es da vielleicht auch eine Firma, wo man im Nachhinein sagt, da haben wir nicht zugeschlagen, aber hätten es unbedingt machen sollen? Gibt es da so vielleicht irgendeine Story, die man da noch gut teilen kann?
Also da gibt es zwei Sachen. Ne? Genau in der gleichen Zeit, wo ich die Serviettenhersteller gekauft habe, habe ich im letzten Moment einen Deal abgesagt für Flugzeugsitze. Das war wahrscheinlich einer der besten Deals, das abzusagen und nicht zu machen. Weil während Corona hat man auch nicht so viele Flugzeugsitze gebraucht, ja, um ehrlich zu sein. Sodass das da war. Ich glaube, am Ende des Tages, und die Situation hatten wir gerade in Frankreich. Mein größter Wettbewerber bei einem Kauf von Firmen ist immer der Verkäufer. Ich kaufe ein ungeliebtes Asset. Ich kaufe etwas, das der Verkäufer loswerden will, das Verluste macht, das, wo sich keiner Lust hat, drum zu kümmern und, und. Und ich frage ja sehr oft nach Geld. Ich sage, pass auf, wir geben ein bisschen was rein, aber du Verkäufer gibst auch Geld, dass ich es dir abnehme, dass ich eine Lösungsanbieter für dich bin. Und dann ist es natürlich A, entweder ein Rechenmodell für den Verkäufer, der sagt, okay, jetzt muss ich dem Laumann 10 Millionen geben, für 8 Millionen kann ich es schließen. Ja? Beispiel. Wenn jetzt in Frankreich den Fall, dass wir einen Deal machen wollten und der Verkäufer hat einfach gesagt, nein, ich verkaufe es nicht mehr. Ich teile es auf und schließe einen Teil. Also mein größter Wettbewerber ist immer der Verkäufer. Und da hatte ich tatsächlich ein paar, wo am Ende des Tages der Verkäufer gesagt hat, ich verkaufe es nicht, ich behalte es. Ich zerschlage es, ich schließe es. Da gab es sicherlich in den letzten, gibt sicherlich so einen im Jahr, wo es so ist. Und das ist am Ende des Tages aus meiner Sicht mein größter Wettbewerb, ist der Verkäufer selbst.
Vielleicht noch eine kurze Einordnung dazu. Eben dachte vielleicht, als Sie gesagt haben, habe ich für 1 Euro gekauft, der ein oder andere, das wäre jetzt ein Witz oder einfach nur ein Symbol für einen niedrigen Betrag. Aber das ist ja dann tatsächlich so, das muss man nochmal vielleicht erwähnen. Und Sie haben es ja gerade gesagt, es gibt ja auch dann Fälle, wo man noch was dazu bekommt, eben aus den genannten Gründen, dass es jeder nochmal richtig verstanden hat, das war eben kein Scherz oder ein Symbol, sondern wirklich dann, die Firma wird dann für 1 Euro gekauft oder man bekommt sogar noch was dazu, dass man die Firma übernimmt.
Genau. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine Firma, die jeden Monat Geld verliert. Und wo man Maßnahmen ergreifen muss, dass das aufhört.
Ich würde noch gerne ein, zwei persönliche Dinge fragen. Ein User wollte nämlich wissen, wie ist das denn, Vorstand eines SDAX-Konzerns zu sein? Wie geht man mit der Verantwortung um? Sie sind das ja auch relativ jung geworden, wenn man sich sonst die Riege anguckt, auch bei anderen Konzernen, wie alt dort die Menschen sind, die in ähnlichen Positionen sind. Ist es auch dann so, dass man da manchmal so persönlich dann da schwierige Zeiten hat, mit so viel Geld, um so viel Verantwortung für Mitarbeiter auch umzugehen? Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen.
Also generell glaube ich, dass jetzt Alter kein Merkmal sein sollte, um irgendwelche Positionen zu besetzen. Das ist das Erste. Wie geht man damit um? Vielleicht, ich bin 2016 zum Mutares gekommen, war davor Vice President bei Atlas Copco im Öl- und Gasgeschäft, glaube ich, natürlich neben den üblichen Dingen, die alle machen, mit Schule, Studium und fleißig sein, natürlich auch Glück, hatte die richtigen Leute an meiner Seite, bin dann zum Mutares gekommen 2016, war dort Geschäftsführer von einigen Unternehmen und hab dann eines Abends, hat mich der Roman Laik, der Gründer der Mutares und heute auch noch CEO, hat mich der Robin angerufen und hat gesagt, hast du nicht Lust, dass wir uns heute Abend treffen? Und ich hatte tatsächlich keine Ahnung, was er von mir will. Ja, das war, ich war in Darmstadt und bin dann mit dem Zug nach München gefahren, zu ihm nach Hause. Und meine Gedanken waren von, es passiert was richtig Gutes, bis hin zu, der schmeißt mich raus. Ja? Damals war Mutares noch klein, wir waren, keine Ahnung, 40 Mitarbeiter oder so. Und
wie viele sind es heute?
Wir sind in der Holding ungefähr 260, 270 Mitarbeiter. Und dann bin ich zum Robin gefahren und das war der Anfang. Das war der Anfang meiner Vorstandschaft. Und es war ehrlicherweise auch der Anfang einer wundervollen Freundschaft zwischen uns beiden, die sehr, 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 sehr eng ist. Wir kommen aus dem gleichen christlichen Hintergrund. Wir feiern zusammen, wir lachen zusammen, wir beten zusammen, wir ärgern uns zusammen, wir fluchen zusammen. Ich glaube, das gibt mir auch einen wahnsinnigen Halt. Ja, und man steht jetzt nicht morgens auf und denkt sich, oh mein Gott, was habe ich für eine Verantwortung, sondern man versucht einfach, und ich zumindest im Team, das alles abzuwälzen. Ja, für mich zählt am Ende der Erfolg. Und ob das notwendig ist, sag ganz oft zu meinem Team, if it's needed to make the deal, throw me under the bus. Und ich glaube, wir arbeiten da zusammen und jeder will gewinnen und am Ende zählt nur das Gewinnen. Ne? Also Pokalfinale sein ist schön, aber du willst halt dann auch Pokalsieger werden. Ne? Die fahren da auch nicht hin, die Bielefelder, um sich abschlachten zu lassen.
Die Erwähnung des Teams finde ich sehr wichtig und cool, denn das kann, denke ich, jeder auch so für sein persönliches Umfeld mitnehmen. Egal, ob man irgendwo ganz unten noch in der Kette steht als Sachbearbeiter oder wo auch immer man sich gerade aufhält. Das Team ist auch bei den Jungs ganz oben einfach das Hauptding und das Wichtige. Und nur dann können die Dinger rundherum funktionieren. Und uns schreiben auch gerade aktuell viele Menschen, die vielleicht einen Job wechseln wollen, weil es auch bei vielen Unternehmen ganz schlecht läuft, gerade in Deutschland. Und da ist das natürlich auch eine Überlegung, wo gehe ich hin, wie mache ich das? Und da finde ich es auch nochmal ein ganz gutes Keyword. Das Team muss einfach passen, unabhängig davon, was die Firma macht, wie die Stelle ist. Das Team und die Menschen drumherum sind erstmal der Faktor 1 und ich finde, alles andere kommt danach so ein bisschen.
Ich glaube, und das habe ich immer für mich entschieden, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man Dinge mit einer Freude, mit einer Passion tut, mit einer Leidenschaft tut. Und dann ist man gut, glaube ich, in dem, was man tut. Ja? Wenn man Leidenschaft hat für etwas, dann ist das gut. Ja? Ich war gestern in Frankfurt, wir hatten heute Morgen aufgrund dieser Steuertransaktion um 7.30 Uhr hier in München einen Termin. So ein Nachtzug von Frankfurt nach München ist uncool. Aber wenn man eine Passion und Leidenschaft dafür hat, dann setzt man sich halt auch irgendwie 5,5 oder 6 Stunden in den blöden Nachtzug und kommt dann wie um 6 Uhr morgens hier am Hauptbahnhof an. Es gibt schönere Orte, wo man freitags morgens um 6 sein kann, als der Münchner Hauptbahnhof. Ne? Aber ich glaube, wenn dann das glücklich macht, und ich weiß natürlich, dass ich in der Position bin, wo ich das vielleicht leichter sagen kann als jemand anderes, aber das habe ich eigentlich in meiner beruflichen Laufbahn immer so gehalten. Ich habe immer das getan, wo ich richtig Lust drauf hatte und wo ich eine Leidenschaft dafür entwickeln konnte. Und wenn das mal dann nicht mehr so war, dann habe ich auch was anderes gedacht.
Vielleicht noch anknüpfen an das, was ich eben gesagt habe, dass viele Menschen aktuell auch nach Arbeit suchen. Als Beteiligungsgesellschaft haben sie auch einen guten Einblick in sehr viele verschiedene Sparten. Jetzt kennen wir alle aus den Medien, in welchen Sparten es aktuell nicht so gut geht. Was würden Sie denn sagen, wo geht es denn den Unternehmen extrem gut aktuell? Wo kann man denn aktuell gut nach Arbeit suchen? Wo kann man denn gut Anknüpfung finden, weil die Firmen auch sehr, sehr gute Aussichten haben?
Ich glaube, das kommt immer drauf an. Also auch auf die Örtlichkeiten. Ne? Wenn wir von Deutschland reden und wir hatten ja vorhin schon mal so das Thema Automobil, Volkswagen, Zölle und so angeschnitten. Natürlich, wenn man über Automotive und Automobil und Automobilzulieferbetriebe spricht in Deutschland oder in Frankreich, dann ist es ja ganz furchtbar. So. Wir sind weltweit unterwegs. Die Chinesen sehen das nicht so. Ja? Die Inder sehen das nicht so. In Südamerika sehen die das nicht so. USA muss man jetzt mal gucken. Ja? In Japan sehen die das nicht so. In Südkorea sehen die das nicht so. Also ich glaube, das ist auch immer sehr örtlich gebunden, was das angeht. Ich glaube tatsächlich, dass man das nicht auf die Industrie festmachen kann. Ne? Natürlich kann man jetzt sagen, ja, gehen die Pharmaindustrie oder was auch immer. Die Gesellschaft.
Also wenn wir vielleicht mal bei Deutschland bleiben. Wenn wir vielleicht mal Deutschland bleiben jetzt rein.
Oder
was den Standort Deutschland angeht.
Was Standort? Sorry?
Was den Standort Deutschland angeht, vielleicht mal, ja. um die Frage ein bisschen eingrenzen zu können.
Also sicherlich sucht Rheinmetall-Menschen, die arbeiten, ja. Und sicherlich werden in Pflegeberufen, in alles darum händeringend Leute gesucht und man braucht vielleicht in Deutschland in Zukunft weniger Schweißer und Schlosser, braucht aber vielleicht mehr andere Kapazitäten. Aber erneut, ich komme zurück auf das, was ich gesagt habe. Ich glaube, wenn man was mit Leidenschaft machen will, dann ist es eigentlich egal, in welcher Industrie man arbeitet. Ich glaube tatsächlich, wenn jemand leidenschaftlich zum Beispiel die Gier des Gewinnens hat und mit Leidenschaft einen Job tut, ja, als Beispiel, keine Ahnung, selbst wenn man Kassierer oder Kassiererin in einem Supermarkt ist und man hat die Leidenschaft, man will da der Beste sein, dann ist das ein Job, der erfüllend ist. Ich glaube, einen Job zu definieren, dass er gut ist oder erfüllend ist aufgrund des Gehaltschecks am Monatsende, das ist nicht von Dauer. Das ist gut, hilft natürlich. Und auch da weiß ich, dass ich natürlich in einer sehr gesegneten Position bin. Aber das ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Ja, und ich glaube auch meine Generation oder unsere Generation ist da vielleicht ein bisschen anders als meine Eltern. Ja, ich habe für Porsche gearbeitet. Meine Großeltern haben 0,0 Verständnis gehabt, als ich gesagt habe, ich gehe von Porsche weg. Ja? Der Bub aus Karlsruhe hat einen Job bei Porsche und nach 5 Jahren sagt er, hab keine Lust mehr auf Porsche. Also versteht diese Generation nicht, aber es hat mich nicht mehr glücklich gemacht. Ja? Und ich hatte diese Passion, die Leidenschaft nicht mehr dafür. Und ich glaube, das ist das, was ich als am wichtigsten empfinde, losgelöst von Industrien. Wenn du keine Lust hast, für Rüstung zu arbeiten, dann kann Rheinmetall 250.000 Leute suchen, dann wirst du da nicht glücklich.
Die Porsche-Story, die kenne ich zuhauf aus meinem Umfeld, dass das so eine Generationenfrage ist, so das Sicherheitsbedürfnis. Also da können wir eine extra Podcast-Folge machen, nur mit solchen Storys. Aber das kann ich deshalb sehr, sehr gut nachempfinden. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Mutares und ein bisschen Ausblick auf die Zukunft. Vielleicht können Sie uns mit ein, zwei Keywords sagen, wo sieht sich Mutares in 5 Jahren? Gibt es da internationale Expansionspläne oder vielleicht neue Branchen, die gezielt im Blick sind? Das würde die Leute auch interessieren.
Also wir sind sehr stark ja expandiert, haben da noch wirklich so ein paar, und wenn ich jetzt auf Blick 3 bis 5 Jahre gehe, ich finde immer so, was willst du in 5 Jahren erreichen? Da sind wir schon wieder Fußballweltmeister geworden in der Zeit. Ne? Also von daher, ich weiß nicht, ob man diesen Ausblick so lange machen muss. Aber wir haben sehr stark expandiert. Wir haben einige Länder, die sind noch sehr jungfräulich, wie beispielsweise die USA, wie beispielsweise Indien, wo wir nach wie vor noch den ersten Deal nicht gemacht haben. Wir haben auch in China eröffnet, wo wir auch noch in ja, Kinderschuhen rumlaufen. Ich selber habe das auch schon ein paar Mal gesagt. Ich finde, Japan ist noch ein ganz interessanter Markt für uns, also wo ich gerne hin würde und bin da auch in einem Monat und gucke mir das mal an und überlegen wir dann, ob wir es machen oder nicht. Aber das sind natürlich Wachstumsmärkte der nächsten 2-3 Jahre. Ja? Der deutsche Markt, der französische Markt, da sind wir gesetzt, da sehen wir jeden Deal, da geht kein Deal an uns vorbei, da entscheiden wir, was wir machen wollen. Aber gerade in Ländern wie Indien, China, USA sind wir noch weit weg davon. Ja? Was die Branchen angeht oder auch das Geschäftsmodell. Ich glaube, dass man das Geschäftsmodell immer weiterentwickeln kann. Man sollte aber nie seine DNA verlassen. Man sollte nie verlassen, wo wir herkommen und was wir gut können. Ich glaube, man sollte immer das weiterentwickeln, wo man richtig gut ist. Und man sollte nie zu viel Kraft drauf verwenden, die Schwächen abzustellen. Weil ich glaube, wenn man, das können wir schon wieder ein Fußballbeispiel machen, ne? Aber Arjen Robben konnte auch mit rechts gar nichts. Hatte aber den besten linken Fuß, glaube ich, seit ich Fußball gucke. Ja? Und hätte er den rechten Fuß nur trainiert, wäre der rechte Fuß Durchschnitt geworden und hat er den linken trainiert, hat er den besten linken Fuß der Welt. Und ich glaube, da das ist so das Credo, was ich auch als Mutares haben will. Wir machen Turnaround, wir machen Carve-Outs, vielleicht machen wir in Zukunft größere Carve-Outs, vielleicht machen wir auch mal Branchen, wo wir uns jetzt erstmal reingewagt haben und mal geguckt haben, wie jetzt bei Alcura, was eher so im Medizinbereich ist, vielleicht machen wir haben im Retail was gemacht, vielleicht machen wir andere Branchen, aber der Hauptpunkt, dass wir eine Firma kaufen, die auf Deutsch gesagt scheiße ist und mit eigenen Leuten operativ die Firma dann wieder gut machen, ja, profitabel machen und dann verkaufen, diese DNA bei allem Wachstum, bei aller Internationalisierung werden wir nicht verlassen.
Das kann sich jeder leicht und einfach merken. Mutares kauft Firmen, die aktuell scheiße laufen und macht sie wieder gut.
Tatsächlich, in den USA hat mal ein Investor zu mir gesagt, now I understand your business model. You buy garbage and you look for the diamond.
Klingt gut. Abschlussfrage hätte ich noch eher allgemein zum Markt. Wie sehen Sie da so ein bisschen die Zukunft der Small Caps und Nebenwerte? Sie haben es ja eben schon gesagt, so ein bisschen leichtes Bedauern auch, dass die Reaktion jetzt auf positive News bei Mutares einfach anders ausfallen. Ist natürlich auch die Börsenphase, aber ist vielleicht auch einfach anders, weil es eben jetzt kein Large Cap ist, was in der Form beachtet wird. Was müsste sich denn da ändern, dass das zukünftig wieder besser wird? Oder wie sehen Sie da zu den nächsten 2-3 Jahren, was jetzt die Mutares als Aktie angeht?
Ich glaube, es ist wichtig, und danach handeln wir auch, dass wir, wenn wir etwas versprechen, dass wir es halten. Und wenn wir Wachstum versprechen, dass wir wachsen, wenn wir Ergebnis versprechen, dass wir Ergebnis liefern und wenn wir Internationalisierung versprechen oder Dividende versprechen, dass wir es auch halten. Das haben wir die letzten Jahre gemacht und ich bin da extrem zuversichtlich, dass wir das auch künftig machen werden. Und dann ist es irgendwann, dann geht es auch irgendwie nachhaltig in die richtige Richtung. Ja? Du musst stehen und am Ende des Tages, was ist unser Geschäft, was ist euer Geschäft, was ist das Geschäft von Private Equity? Es sind Menschen, arbeiten miteinander. Du hast Vertrauen in Menschen, du hast Vertrauen in ein Produkt, du hast Vertrauen in eine Strategie. Aber da steht ja am Ende hier bei Mutares, stehe ja ich dahinter, steht der Mike Friedrich als CFO dahinter und. Das ist einfach das, wir müssen liefern. Du musst liefern. Sonst, das ist der beste Vertrauensbeweis. Du kannst quatschen, wie du willst. Wenn du nicht lieferst, glaubt dir keiner.
Also jetzt auf den allgemeinen Markt vielleicht den Bogen zu spannen, da eine Einschätzung, ob das mit Nebenwerten und Small Caps wie Mutares in absehbarer Zukunft sich verbessert, da keine Prognose eher und Hauptsache, wir machen unsere Arbeit und dann mal gucken, wie es wird.
Genau, ich glaube, es gibt solche und solche Nebenwerte und es gibt solche und solche Large Caps. Also ich würde es jetzt nicht von der Größe abhängig machen, sondern eher auch von der Performance. Ja? Und dann gibt es natürlich Sonderkonjunkturen, ja, wenn man sich KGVs anguckt von, was weiß ich, von Hensoldt, Rheinmetall oder Renk. Und dann guckt man sich andere KGVs an, dann kann man sich manchmal überlegen, ob das so sinnhaft ist, aber es ist halt, wie es ist. Und die Jungs haben jetzt eine Sonderkonjunktur, die liefern in die Sonderkonjunktur. Das ist ja nicht so, dass die da sitzen und nichts tun, sondern wir haben ja die als Kunden auch von unseren Portfolios. Ich finde zum Beispiel bei Renk, die ich so ein bisschen besser kennengelernt habe die letzten Monate, die machen einen verdammt guten Job da.
Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für die Eindrücke. Sicher spannend für unser Publikum, was auch extrem breit gefasst ist, weil wir alles möglich machen, was mit Geld und Geldanlage zu tun hat. Vielen Dank für die Zeit und viel Erfolg für Sie persönlich und auch Mutares allgemein in den nächsten Jahren.
Wunderbar, vielen, vielen Dank.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.